Eigentlich wüssten wir ja, was uns gut tut, aber irgendwie finden wir kaum Zeit dafür. Aber warum? Also was steht uns da im Weg und was hindert uns daran, mehr Zeit für uns selber zu nehmen? Genau darüber sprechen wir heute. Es wird eine ganz, ganz spannende Folge und ein Interview-Special wartet auf dich. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Ja, jeden Abend frisch kochen, abwechslungsreich kochen, sich Zeit für sich nehmen, mal entspannen, vielleicht meditieren, Atemübungen, mal Nein sagen, ja, oder Bewegung machen. All das sind Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns gut tun. Und dann kommt da oft der Zeitfaktor dazwischen. Wir denken uns, ich habe keine Zeit, ich weiß, ich sollte, aber es geht sich irgendwie nicht aus. Und so kommt es, dass wir eigentlich wissen, was uns gut tut, aber gleichzeitig keine Zeit haben oder uns keine Zeit nehmen, um die Dinge zu tun, die uns gut tun und mit Energie versorgen. Ja, und genau über dieses Thema spreche ich heute, aber nicht allein. Mir gegenüber sitzt Bala. Herzlich willkommen zum zweiten Mal im Food Feelings Podcast.
Dankeschön, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Ein paar kennen dich vielleicht schon von der ersten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben. Das war eine Special-Episode zum Thema Traurigkeit und Trauer, wo wir gemeinsam über Emotionen gesprochen haben. Mhm. Ich verlinke die Folge in den Shownotes. Diese Folge haben sicher ganz, ganz viele gehört, aber vielleicht einige auch nicht. Deshalb würde ich mal sagen, du stellst dich mal kurz vor, damit wir wissen, wer mir hier gegenüber sitzt in unserem gemeinsamen Wohnzimmer.
Mein Name ist Bala, ich bin Psychotherapeut mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und auch Lehrer und ich kenne mich sehr gut aus mit dem Thema, keine Zeit für sich zu nehmen.
Das ist sehr gut. Was bedeutet es für dich, keine Zeit zu nehmen und warum kennst du dich da gut aus damit?
Weil ich jetzt gerade auch in der Phase bin, wo ich auch zwei Ausbildungen mache gleichzeitig. Und nämlich Psychotherapie, Verhaltenstherapie-Ausbildung und Schematherapie-Ausbildung, die brauchen sehr viel Zeit und arbeite Vollzeit als Lehrer und habe auch seit Oktober habe ich meine Praxis aufgemacht, arbeite ich auch gleichzeitig als Psychotherapeut in freier Praxis. Das sind alle Sachen, die dazu führen, dass ich manchmal keine Zeit für mich nehme und auch immer wieder überfordert bin. Und auch nicht Sachen mache, die vielleicht ein bisschen Balance reinbringen, auch Ausgleich bringen, auch nicht nur Arbeit sind, sondern auch Zeit für mich, wie du sagst.
Bevor du die Ausbildung begonnen hast zum Psychotherapeuten, also du hattest Phasen, wo du wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten oder jeden dritten Tag zum Beispiel im Fitnesscenter warst. Also nach Corona, während Corona ging es nicht. Und dann hast du angefangen. Und dann warst du zum Beispiel dort. Genau. Und jetzt sagst du zum Beispiel, du nimmst dir keine Zeit und du gehst jetzt auch nicht mehr ins Fitnesscenter oder nicht mehr so oft. Muss ich gleichzeitig 5 Dinge machen? Mhm. Weißt du, ich meine, wir sagen ja oft, ich habe keine Zeit. Und gleichzeitig denke ich mir, so wie es bei mir war, dass ich habe mir eingebildet, ich muss das und das und das machen und ich war auch davon überzeugt, dass ich das machen muss und war so angetrieben, aber eigentlich hätte ich ja einfach nur sagen müssen, nee, ich mache das erst am Montag fertig oder ich mache das morgen fertig und jetzt nehme ich mir Zeit, um ins Fitnesscenter zu gehen oder rauszugehen.
Genau, das ist der Punkt, dass ich das machen kann, aber nicht mache.
Wenn ich dich unterbrechen darf, warum musst du das alles jetzt machen?
Gute Frage. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe so eine auf einer Seite FOMO, Fear of Missing Out, dass ich vielleicht, was ich schon mit 19 werden wollte, jetzt bin ich schon in 30, mit Mitte 30 und gleichzeitig auch, dass ich so schnell wie fertig werden will, dass ich ein guter Psychotherapeut sein will. Und wenn ich eine gute Psychotherapeut sein will, muss ich das und das und das fertig haben.
Du sprichst von, ja, ich glaube, das, was die meisten kennen werden, sind sowas, der Begriff Glaubenssätze. Das heißt, wir haben so innere Gedanken, innere Überzeugungen, also Überzeugungen oder eben Glaubenssätze, wo wir uns denken, ich muss in, keine Ahnung, schnellstmöglich fertig werden und ich muss das alles jetzt auf einmal machen, damit ich schnell fertig werde. Ich muss jetzt das machen, weil das bedeutet, ich bin, keine Ahnung, ein guter Lehrer, ein guter Psychotherapeut, ein gutes sonst irgendwas. Das heißt, es geht viel um innere Überzeugungen und Glaubenssätze, die uns behindern, dabei Zeit zu nehmen für uns. Und tatsächlich ist total spannend, ich habe vorhin auf Instagram eine Umfrage auch gemacht und habe die Leute gefragt, was hindert dich daran, Zeit für dich zu nehmen? Und da kamen die gleichen Dinge oder ähnliche Dinge, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel von der Cara kam, ich bin nicht wichtig genug. Das heißt, auch hier haben wir einen Glaubenssatz, ne? Ich bin nicht wichtig genug, andere Dinge sind wichtiger als ich und deshalb kann ich mir keine Zeit für mich nehmen, weil was anderes geht vor. Ja. Und ich finde das gerade spannend, wenn wir darauf eingehen oder näher eingehen, weil diese Glaubenssätze oder diese inneren Überzeugungen, du hast gerade gesagt, so ein strafender Anteil, wir können diese inneren Glaubenssätze in drei Kategorien einteilen, nicht?
Genau. Der strafende Modus oder jetzt Modus ist ein Schematherapie, Vokabular, aber ganz einfach gesagt ein strafender Anteil und manche haben einen leistungsfordernder Anteil, was glaube ich wir beide sehr stark haben.
Absolut.
Und dann gibt's auch eine
emotional
fordernde Anteil in uns. Und der Satz von Cara,
ich bin nicht wichtig genug,
genau, ist eher ein strafender Anteil von uns. Wo um Selbstkritik geht, Selbsthass, Abwertung, eine Stimme in uns, die immer wieder sagt, dass wir nicht gut genug sind, dass wir
zum Teil auch bestraft werden müssen für Sachen. Also ich bin nicht wichtig und deshalb ist natürlich unbewusst, ne? Es gibt natürlich auch Fälle, wo man sagt, ich muss jetzt bestraft werden wegen diesem und jenem. Aber es kann auch sehr unbewusst sein, dass ich sage, ich habe irgendwas nicht gut genug gemacht und deshalb muss ich mich bestrafen und noch mehr arbeiten, noch mehr leisten, noch mehr tun. Nicht aus einer Leistungsperspektive heraus, sondern um mich zu bestrafen, weil ich es verdient habe, weil ich das so machen muss.
Genau, was wichtig ist, ist auch, was du sagst, dass sie sehr unbewusst sind, weil wir kennen das, weil wegen der Ausbildung und wegen deinem Studium und so, aber normalerweise im Alltag sind wir nicht einmal bewusst, ist es uns nicht einmal bewusst, dass wir so eine arge Kritiker in uns haben oder diese Selbsthassabwertung betreiben, ohne dass, wenn man nicht so reflektiert ist.
Ja. Genau. Und man muss jetzt dazu sagen, jeder hat diese drei Modi. Also wie gesagt, du hast gesagt, den strafenden Modus, den leistungsfordernden und den emotional fordernden Modus. Und jeder hat diese drei Modi. Und gerade wenn wir uns selber fertig machen, wenn wir uns selber abwerten, wenn wir sagen, dass wir schlecht sind, wertlos sind, dumm, faul, hässlich, wie auch immer, wenn wir uns selber einfach so runter machen, dann sind wir immer in einem strafenden Modus drinnen, ja, wo wir uns klein machen und kritisieren. Und das ist natürlich etwas, was uns dabei behindert, uns Zeit zu nehmen für uns und Selfcare zu machen für uns, weil wenn wir nicht wichtig sind, wenn wir dumm sind, dann haben wir es ja eh nicht verdient, so quasi, ja, was für uns zu machen.
Genau.
Ja. Woher kommt dieser Teil? Also wenn ich jetzt sage eigentlich, dass jeder von uns das mehr oder weniger hat, dann muss das ja etwas auch sein, was wir uns aneignen. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu erzählen.
Ja, da kommt der Satz von unserer Ausbildungsprofessorin wo sie gesagt hat, Neurons that were fired together, wired together, wie eigentlich in uns die Denkmuster über von Geburt an langsam sich verknüpfen, mehr oder weniger mit unserer Umgebung, wie wir mit der Umgebung umgehen und wie unsere Eltern mit uns umgehen oder Lehrer oder Freunde, Familie, andere Mitglieder, Familienmitglieder und ein paar Sachen, die in der Vergangenheit passieren oder in der Kindheit passieren, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch oder körperlicher Missbrauch, emotionaler Missbrauch, Vernachlässigung von Eltern oder Personen, die uns wichtig sind und andere schwere Strafen und Mobbing-Erfahrungen zum Beispiel in Kindheit können auch dazu führen, dass wir eine sehr starke Selbstkritiker in uns entwickeln und dieser Selbsthass und Abwerten in uns haben.
Voll. Also das hast du gerade, du hast gerade so viel gesagt. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen erklären und da mehr drauf eingehen. Du hast jetzt zum Beispiel auf der einen Seite ganz am Anfang hast du gesagt, Lernerfahrungen, also das mit den Neuronen. Das heißt, unser Gehirn ist ja plastisch. Das heißt, wir lernen in der quasi Auseinandersetzung auch mit der Umwelt durch das Feedback, das wir bekommen, Dinge, die wir erleben. Und wenn wir quasi mit einem Einser nach Hause kommen, ach, das machen wir später, ich greife jetzt vor, egal, wenn wir mit einem Einser nach Hause kommen und wir hören quasi, hey, super, toll gemacht, du hast einen Einser, dann lernen wir, ah, okay, gute Noten sind was Tolles.
Oder da wird die leistungsfordernde
Anteil. Da kommt dann der leistungsfordernde Anteil. Ja.
Genau.
Ich habe jetzt vorgegriffen.
Das ist alles gut.
Macht nichts, oder? Egal. Und wenn ich in der Schule gehänselt werde oder ausgelacht werde, dann ist es auch etwas, was sich festigt. Und wenn ich gemobbt wäre und jemand irgendwie zu mir sagt, du bist doof, du bist hässlich, du bist sonst was, dann speichert sich das einfach ab. Unser Gehirn lernt und das kann dazu führen, dass sich einfach schon früh auch verankert, ich bin nicht richtig, ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin sonst was.
Genau, es führt dazu, dass wir irgendwie, auch wenn es logisch und rational nicht erklärbar ist, dass wir glauben, vielleicht gibt es einen Grund, wieso ich gemobbt werde. Das stimmt schon, dass ich dumm bin, dass ich nicht gut genug bin.
Ja.
So entwickelt man eine sehr starke Selbstkritiker.
Ja. Und das vor allem in der Kindheit und Jugend. Und das sind Dinge, die auch später anhalten. Also auch wenn man jetzt sagt, das hat sich in der, weiß nicht, da war ich 8 Jahre oder so, ja, das wirkt noch immer, weil unser Gehirn in dieser Zeit der Kindheit und Jugend am plastischen ist. Das heißt, die Neuronen, die du vorher erwähnt hast, das heißt, das Gehirn lernt und diese Lernprozesse sind in der Kindheit vor allem und in der Jugend am stärksten, weil da die stärkste Entwicklung vom Gehirn her stattfindet.
Genau.
Und wenn wir da Erlebnisse haben, dann prägt sich das ein. Und ich kann mich noch so gut erinnern, ich habe dir das eh schon ein paar Mal erzählt, meine Mama meinte, eigentlich war es nicht meine Mama, sondern wer andere aus meiner Familie. Wir erwähnen jetzt keinen Namen oder Verwandtschaftsbeziehungen, aber ja, da gab es so diese Situation, wo ihm gesagt wurde in der Familie, dass ich mehr Sport machen muss, weil ich war halt nach der Schule zu Hause, habe da meine Serien angeschaut und dann hat es halt geheißen, ich muss mehr Sport machen. Und meine Mama hat das dann sehr ernst genommen, dieses Feedback. Und dann hat sie mich in so einer Sportklasse angemeldet.
Mhm.
Und das war so nachmittags quasi. Und in der Volksschule war das. Das war die 4. Volksschule. Und es gab 2 von diesen Sportklassen, weil sich so viele Kinder angemeldet hatten. Und die eine Sportklasse war voll mit Mitgliedern, also mit Kindern aus meiner Klasse. Und aus meiner Klasse haben sich so viele angemeldet, dass das voll war. Das heißt, ich konnte da nicht mehr rein. Und die 2. Klasse, Sportgruppe am Nachmittag, die war voller Kinder aus der Parallelklasse.
Mhm.
Aber da haben nicht so viel teilgenommen und dort war ein Platz frei, den ich nehmen konnte. Also wurde ich nicht mit meiner Klasse angemeldet, sondern mit dieser Parallelklasse. Und ich kannte halt niemanden, weil ich war auch immer sehr schüchtern und so. Ich kannte halt niemanden und dann bin ich da in einen Nachmittagsunterricht, da in einen Sportunterricht. Und jetzt kommt dieses Wort, das ich immer wieder im Zusammenhang mit Ballsport erwähne. Du weißt, was ich meine, oder?
Ich glaube schon.
Völkerball.
Genau.
Wir haben Völkerball gespielt und ich weiß, dass jetzt viele, die da zuhören, aufstöhnen werden, weil ich glaube, viele haben so dramatische Erfahrungen mit Völkerball wie ich gemacht. Und dann bin ich da rein und die Lehrerin hat Völkerball ausgesucht, natürlich. Und ich war in der Mitte, also außenrum wirst du, glaube ich, beschaut, die außenrum schießen dich ab, das sind die von der gegnerischen Mannschaft und du stehst in der Mitte und kannst den Ball entweder fangen und zurückschießen und jemanden abschießen oder du wirst halt abgeschossen oder wie auch immer. Und ich war in der Mitte und keiner kannte mich in dieser Klasse und dann war da so ein Junge, so ein großer Junge und er meinte nur alle aus die von der Parallelklasse. Und dann haben alle mich mit so einer Wucht abgeschossen und ich weiß noch, dass ich dann in diesem Spielfeld bin ich am Ende nur noch zusammengekauert gesessen, weil alle mit diesem Scheißball auf mich geschossen haben. Ja, echt, das war wirklich schlimm.
Ja.
Und für mich war das so schrecklich, diese Erfahrung, dass ich mir, dass für mich Bewegung oder Sport was ganz Schlimmes geworden ist und vor allem Ballspiele. Und ich hasse bis heute Ballspiele und es kam dann noch eine Reihe der Erlebnisse dazu mit diesen Ballspielen. Also es war nicht das Einzige, was so dumm war. Aber es war ganz schlimm. Das heißt, es hat sich dann in meinem Kopf gebrannt auch. Du bist zu dumm für das. Du kannst keine Ballspiele machen, du bist zu dumm und überhaupt bist du zu dieses und jenes. Und das brennt sich ein und das nimmt man dann mit, ja.
Genau, das ist es, ne? Weil es ist nicht, dass unsere Eltern allgemein schuld sind oder die ganze Schulzeit schlimm war oder dass die Freunde schrecklich waren oder so. Es ist eher, dass es gibt manche Erfahrungen, so wie in deinem Fall diese Völkerballspiel. Mhm. Und es kann so stark sein, dass es sich mit Schmerz und mit Denkmuster wirklich stark beeinflussen kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass man immer wieder auch in Psychotherapie so betont, dass es nicht allgemein eine Zeit oder eine Person als Schuld zu geben, für was wir, worüber wir eigentlich entweder leiden oder Anteile in uns, Denkmuster in uns da sind, wegen denen, sondern eher wegen Anteile oder verschiedene Erfahrungen, die eigentlich dazu führen.
Verhaltensweisen, Aussagen.
Genau.
Also quasi es kann sein, dass es eine Mutter, einen Vater, einen Bruder gab, der immer wieder gesagt hat, du bist so dumm. Oder du bist ja viel zu unfähig für Ballspielen, dann meinst du jetzt nicht, dass der Bruder an sich schlecht ist und böse und verantwortlich ist, sondern die Verhaltensweise vom genau. Bruder in dieser Situation.
Manchmal sogar gut gemeinte Aussagen oder gut gemeinte.
Gut gemeintes, ja.
Genau,
ja.
Wie so in deinem Fall zum Beispiel jemanden motivieren, Sport zu machen. An für sich ist nicht schlimm, aber mit welchen Absicht ist das da und wie man das macht und wie es rüberkommt, das ist der Punkt.
Ja, genau. Ich glaube, dass es deshalb auch wichtig ist, das zu erwähnen, weil oft sind halt Aussagen der Eltern oder Bezugspersonen dafür verantwortlich, dass wir so strafende Gedanken oder Glaubenssätze auch verinnerlicht haben oder von Freunden oder Klassenkollegen oder Kindern oder Lehrern oder wie auch immer. Und gerade wenn es um Eltern oder Geschwister geht, ist es ganz schwierig zu sagen, oft das war falsch, weil wir, wenn wir sagen, die Mama hat da falsch reagiert, dann ist es oft so, oh mein Gott, aber die Mama hat es gut gemeint. Das heißt, da ist ein Teil in uns, der sofort die Mama verteidigen will und sagen will, nein, die hat das ja nur lieb gemeint. Und deshalb ist wichtig zu sagen, das hat nichts mit der Mama an sich zu tun, dass die Mama böse ist, aber in der Situation hat sie halt echt eine scheiß Aussage getroffen und die hat bei mir was bewirkt, ja, da hat sich was bei mir verfestigt und eingeprägt und das war nicht gut für mich und es war nicht gut, dass die Mama das gesagt hat oder der Bruder oder der Vater oder der Lehrer oder sonst wer, es war einfach Kacke. Aber das heißt nicht, dass die ganze Person schlecht ist oder versagt hat als Elternteil oder so, ja. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, ja. Aber jetzt sind wir zu weit weg, weil eigentlich ging es darum, wie entwickelt sich das? Da waren wir gerade bei Mobbing, also gerade auch im Zusammenhang, glaube ich, mit Gewicht ist das ein ganz großes Thema. Also es gibt ja viele der Klassiker oder so stigmatisierende Serien, stigmatisierende Filme, wo wir dicke Menschen sehen, die essen, und dann verinnerlichen sich natürlich auch solche Glaubenssätze. Ja. Es hat auch damit zu tun, dass wir das sehen. Ja, und dann lernen wir, okay, die Dicken, die sind faul, die essen die ganze Zeit. Und auch dadurch kann sich quasi so ein strafender Modus entwickeln. Ja, dass ich mir denke, ich bin es nicht wert, weil, oder ich krieg's eh nicht hin, weil ich bin dick oder so, ja.
Du hast vor 2 Stunden erwähnt, ne? Sozialisierung.
Sozialisierung, ja.
Mehr oder weniger, genau, ja. Was man in Medien gezeigt, was man immer wieder als, in deinem Fall zum Beispiel, was eher dein Bereich ist, gesund und ungesund zum Beispiel, so oft suggeriert wird in den Medien, und dass alle, die dick sind, sind ungesund zum Beispiel, dass automatisch in die Schule so gemacht, mehr oder weniger von den anderen Kindern, alle, die dick sind, sind faul oder essen falsch, machen keine Bewegung oder haben keine Freude an Bewegung, solche Sachen. Und die werden sehr...
Achtung, Triggerwarnung. Zu spät. I'm sorry. Genau, ja, also... Ja, das sind Dinge, die sich da etablieren können, und dann gehen wir in den strafenden Modus natürlich und sagen dann, okay, ich habe es eh nicht verdient, glücklich zu sein oder so, weil ich bin ja falsch wegen meinem Körper oder so, ja, voll. Strafen natürlich können auch dafür verantwortlich sein, also wenn man von Eltern oder Bezugspersonen bestraft worden ist für Dinge, ja, wenn man irgendwas falsch gemacht hat, dann kann ich als Kind vielleicht auch nicht immer rational nachvollziehen, ah, okay, ich bin bestraft worden, weil... Und die Strafe, es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Okay, das sind wir oft in der Kindheit oder Jugend nicht so weit, dass wir das so begründen können. Und dann beziehen wir das oft auf uns und sagen, okay, ich bin falsch und deswegen bin ich jetzt geschimpft worden oder habe eine Strafe bekommen. Ja.
Genau, wie ich schon erwähnt habe, es gibt auch da 3 Arten von bestraft werden oder Missbrauch. Emotional, körperliche Bestrafung zum Beispiel, wo manche Eltern körperlich etwas tun, oder emotional, und das verinnerlichen wir. Und
emotional bedeutet, wenn man abgewertet worden ist, wenn man keine emotionale Wärme bekommen hat, wenn man nicht das Gefühl bekommen hat, richtig zu sein oder geliebt zu werden. Wenn einfach emotional gar nicht auf mich eingegangen ist als Kind, ja.
Genau.
Mhm, voll. Gut, also dann entwickelt sich dieser strafende Modus, den wir verinnerlichen können. Und dieser strafende Modus ist quasi in Form von Glaubenssätzen sichtbar. Sowas wie, ich habe es nicht verdient, Zeit für mich zu haben. Ich bin nicht wertvoll und deshalb darf ich mal keine Zeit für mich nehmen. Und das ist natürlich ein Modus, der sich niederschlagen kann in so typischen Glaubenssätzen wie, du machst alles falsch, du bist ein Versager, reiß dich mal zusammen, du hast nichts Gutes verdient, mit dir will keiner was zu tun haben, du musst bestraft werden. Und das ist ein Modus, der absolut, der ist völlig falsch. Ja, also das ist ein Modus, der uns einfach nur behindert, der uns nichts Gutes tut und der einfach absurd und falsch ist. Und das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, solche Gedanken, die mich abwerten, da wirklich zu sagen, Moment, jetzt bin ich im strafenden Modus, also ich erkenne das, ja, so, Moment, ich werte mich gerade selber ab, und das auch zu benennen. Ich finde das für mich auch ganz wichtig, also wenn ich irgendwie so Gedanken habe, wie gesagt, jeder hat ja solche Gedanken, ist es wichtig, das einfach mal zu erkennen und zu sagen, und ich finde, es hilft total auch zu sagen, Moment, jetzt bin ich im strafenden Modus, okay, ja, jetzt werte ich mich gerade ab, und aber das ist völliger Bullshit, weil natürlich habe ich es verdient, dass ich mir Zeit für mich nehme.
Hinterzufragen, ne?
Zu hinterfragen, völlig, ja. Ja, absolut. Mhm, okay. Was kann man noch sagen?
Bei dem strafenden Teil meinst du?
Ja, fällt dir noch was ein? Ich nicht.
Manchmal sind wir auch sehr theatralisch zu uns selber und merken wir das nicht einmal. Bei den anderen merken wir sehr schnell, wenn jemand sagen würde, ich habe das nicht verdient oder glücklich zu sein oder ich bin nicht wertvoll oder ich bin, ich habe das verdient, gestraft zu werden, schauen wir so, hörst du, was du gerade sagst, aber bei uns selber merken wir das öfters nicht.
Also was würde ich auch zu meinem Partner, meiner Partnerin, meiner Freundin, meiner Freundin oder einem Freund oder meinem Kind, meinen Kindern sagen? Ja, in so einer Situation. Würde ich das auch zu denen sagen? Das ist, finde ich, ein guter Reality-Check.
Genau.
So sind diese Gedanken funktional, sind die gut? Würde ich das zu dem anderen sagen? Nee, sowas würde ich sicher nie sagen. Ja, und dann abzulenken. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, hast mich gerade daran erinnert, dass auch so, wenn wir es beim Essen sind, weil in dem Podcast geht es ja auch um Food Feelings, das heißt, da ist der strafende Modus jetzt auch nicht nur in Form von, ich nehme mir keine Zeit für mich, sondern ich bin es nicht wert, dass ich mir was herrichte zum Beispiel oder Meal Prep mache oder wenn ich Überessen habe, wäre der strafende Modus zum Beispiel, ich muss jetzt Fastentage machen, ich muss das kompensieren, ausgleichen. Das ist eine Bestrafung. Ja. Warum ist es eine Bestrafung? Weil der Körper braucht gewisse Energie oder Nährstoffe, um gut funktionieren zu können. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ich gebe meinem Körper das nicht, weil ich einen Cheesecake gegessen habe, dann ist es eine Strafe. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Genau.
Gut. Ich habe noch andere Glaubenssätze von Instagram bekommen, von den Followern. Ein weiterer war zum Beispiel: In der Zeit leiste ich Gefühlen nichts und deshalb darf ich sie mir nicht nehmen, die Zeit für mich. Das kam von der Katharina.
Wieso kommt das auch sehr bekannt vor? Könnte auch von dir sein.
Okay, das heißt, wir sind im leistungsfordernden Modus. Wir verlassen den strafenden Modus und gehen hin zum leistungsfordernden Modus. Ja, den kenne ich sehr gut.
Ja, da geht es um alles perfekt machen, keine Fehler zu machen. Egal, ob das um Berufs geht oder Studium oder Ausbildung, Sport. Einfach leistungsorientiert leben.
Immer effektiv sein, immer was machen müssen, Disziplin aufbringen. Das ist viel wichtiger als jetzt Erholung oder so. Alles muss Sinn machen und produktiv sein, was ich mache. Ja, und einfach mal, wenn ich jetzt sage, ich setze mich jetzt aufs Sofa und entspann mal, dann, das geht ja nicht, ja, da tut man ja nichts, das ist Zeitverschwendung, das geht ja gar nicht. Ja. Das ist auch dieser leistungsfordernde Modus. Voll. Kenne ich sehr gut. Ich meine, du warst dabei, ne, die letzten paar Jahre. Ich bin selbstständig und ich hatte ganz viel diesen, in mir drinnen, dieses, ich habe keine Zeit, weil ich muss ja das und das und das machen. Und ich habe dann oft begonnen, 5 Dinge gleichzeitig zu tun. Und das Orge ist, es gibt ja dann auch einen Teufelskreis, weil man setzt sich ja, oder bei mir war es auch so, ich habe mir Vorhaben gesetzt, ja, zum Beispiel, ich muss da jetzt, weiß nicht, den geilsten Newsletter rausbringen, der auch noch ganzheitlich ist. Und dann plane ich das und dann habe ich Leute angefragt, ob sie mitmachen und ob sie da was beisteuern. Und das muss der geilste Newsletter werden, der größte Newsletter zu dem Thema und der beste. Und dann setzt du dir natürlich völlig surreale Ziele, die einfach nicht erreichbar sind. Und dann erreichst du...
zeitlich, das darf man auch nicht vergessen, das was? Ist... Zeitlich,
aber auch von der Qualität oder vom Umfang oder, genau. oder sowas, ja, dass es einfach halt gar nicht realistisch ist. Und dann scheiterst du natürlich daran, erreichst dein eigenes Ziel nicht, weil war vorprogrammiert, war halt völlig surreal oder nicht realistisch halt. Und dann bestätigst du dir wieder selber, dass du es nicht erreicht hast. Ja, und dann kommt vielleicht der strafende Modus noch dazu, der dir eine oben drüber haut und sagt, du kriegst es nicht hin. Und dann setzt du dir wieder ein Ziel, was natürlich nochmal völlig, was das Ganze nochmal übertrumpft und so. Und dann quasi Versagen und Fehler zu machen, ist das Schlimmste. Ja. Und das war so ein Modus, wo ich ganz, ganz intensiv drinnen war, wo ich mir gedacht habe, ich darf jetzt nicht zum Yoga gehen oder ich habe keine Zeit, irgendwas für mich zu machen, weil ich muss das perfekt hinkriegen und das auch noch bis morgen. Ja. Also völlig, völlig, Also es hat mir einfach selber nicht gut getan. Ja. Und ich habe aber jahrelang geglaubt, dass das wirklich nicht geht. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei diesem leistungsfordernden Modus, dass der auch dadurch gekennzeichnet ist, dass wir, wenn du jetzt sagen würdest zu mir, ich hatte so eine Freundin, die hat dann zu mir gesagt, Conny, du hast ja Zeit, aber du nimmst dir keine Zeit. Mhm. Also das, die Aussage, die sie da getätigt hat, da war sie für mich Todfeind Nummer eins, weil wie kann sie das sagen? Weil die nimmt mich nicht ernst, die sieht nicht, dass ich da selbstständig bin, die sieht nicht, dass ich ein Ziel habe. Wie kann die sowas sagen? Ich habe wirklich keine Zeit. Und man legt sich ja dann auch in Gedanken alles zurecht, ne? Also, weißt du, wie ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja, genau. Ja. Wo also, wir auch, alle, die selbstständig sind, sagen auch das immer wieder sehr gerne, gell? Alle, die selbstständig sind, arbeiten selbst und ständig.
Ja, weil du musst ja. Genau. Geht nicht anders. Mhm. Ja. Ja, voll. Und es tut dir dann nicht gut und du musst aber weitermachen, weil du musst ja. Also ich finde, das ist irrsinnig schwierig, weil wenn dich jemand darauf hinweist und du hast diesen Modus, dann, ja, es ist, man muss da halt selber Dinge herausfinden. Weil wenn das wer anderer von außen sagt, das kann man dann nicht nehmen. Mhm. Für mich war da ein Gamechanger auch Thailand letztes Jahr zum Beispiel, wo ich da ganz viel realisiert habe für mich selber, wo ich realisiert habe, okay, mir geht's eigentlich jetzt gerade viel besser als davor. Ja, aber das war nicht einfach, genau. Und da jetzt auch wieder die Frage, wo kommt der Modus her? Ja, wie entwickelt sich dieser Modus? Also auch wieder Lernerfahrung, aber was trägt dazu bei, dass wir diese Lernerfahrung bilden?
Ja, genauso wie bei strafender Anteil in uns, strafender Modus in uns. Leistungsfordernder Modus wird auch sehr oft von Eltern und von Lehrern, das glaubt man auch nicht, von Lehrern, die sehr viel Wert auf Noten legen zum Beispiel. Mhm. Oder sehr leistungsorientierte Eltern gibt es, wenn die Eltern das Modell lernen, genauso wie bei anderen Anteilen. Wenn du als Kind immer siehst, dass deine Eltern ganz viel Wert auf viel arbeiten, viel Geld verdienen, ganz viel Wert auf Leistung legen, siehst du das und lernst du automatisch auch das mit.
Ganz oder gar nicht.
Genau.
Wir geben immer unser Bestes. Wir erreichen unsere Ziele. Aufgeben gibt's bei uns nicht.
Genau.
So und typische Aussagen.
Auch, ja. Und auch bei Liebesentzug zum Beispiel ist auch ein Thema. Wenn Eltern keine Liebe zeigen können, ein Anteil, was wir unbewusst lernen, ist, wir bringen Leistung und vielleicht kriege ich mit meinen Leistungen und guten Noten vielleicht Liebe und vielleicht sieht meine Mama oder Papa dann mich und sagen, ja super, das hast du sehr gut gemacht. Und wir versuchen, dieses Liebesentzug irgendwie mit guter Leistung irgendwie zu kämpfen. Mhm. Und auch wenn es nicht erfolgreich ist, irgendwann muss das ja reichen. Irgendwann musst du so viel Leistung bringen, dass die sehen, ah, du bist so super, so toll, ich liebe dich.
Aber auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, Aufmerksamkeit und so, ist auch bei dicken Menschen oder hochgewichtigen Menschen tatsächlich so, dass ja, da gibt es dieses Stigma, da was verbreitet ist, dass dicke Menschen faul sind zum Beispiel. Und was dann sehr häufig passiert ist, dass dicke Menschen genau das verinnerlichen. Mhm. Und das ist natürlich, also ein scheiß Glaubenssatz, ja. Und dann will ich anderen beweisen, dass ich nicht zu dieser Gruppe gehöre. Mhm. Und das, was dann häufig passiert, ist, dass unter anderem auch dicke Menschen deshalb in diesen leistungsfordernden Modus fallen, weil sie einfach so viel arbeiten und so viel geben wollen, um anderen zu beweisen, dass sie nicht zu den Faulen gehören. Mhm. Dass sie nicht zu dieser Gruppe gehören.
Überkompensieren, ja.
Ja, stimmt. Genau. Ja. Also das auch, oder, das kenne ich aus meiner eigenen Kindheit zum Beispiel, wenn man Belohnung bekommt für gute wenn Leistungen.
Leistung belohnt wird, ja, genau.
Ja, also wenn bei einem Einser, beim Zweier ist so, yeah, super, und beim Vierer ist vielleicht so, ja, okay, müssen wir halt nächstes Mal besser machen, so.
Das ist das Gegenteil von strafendem Modus, ne, strafender Anteil. wenn Eltern nicht direkt zeigen, dass das schlechte Noten gestraft werden, sondern nur eher zeigen, dass wenn du mit guten Noten nach Hause kommst, dann gibt's einen Urlaub als Belohnung oder du kriegst ein neues Barbie oder ein neues Auto.
Oder Geld für ein Einser.
Genau.
Voll.
Und auch Großeltern machen auch ganz viel dazu, tragen auch ganz viel dazu.
Da gibt's auch quasi, weil das System ja auch wichtig ist, es gibt ja auch, ich glaube, von einem Radiosender in Österreich gibt's das, dass für jeden Einzel, den du hast, kriegst du eine Eiskugel oder so gratis, irgendwie sowas. Ja.
Genau, wir sind allgemein eine leistungsorientierte Gesellschaft, so gesehen. Ja. Das ist, für uns, glaube ich, ist es sehr leicht, diesen Anteil sehr, sehr schnell, sehr stark zu entwickeln.
So reinzunehmen. Vor allem, wenn wir das Umfeld auch haben, ja, oder wenn ich in Schulen bin, wo Leistung zählt, oder auch wenn genau. Eltern vielleicht selbstständig sind, ja. Also gerade jetzt, ich meine, wenn man Eltern hat, die diesen Modus haben, dann spiegelt sich das natürlich auch in Aussagen wieder. Dann lerne ich die auch leichter. Und das ist ja völlig, das meinen Eltern überhaupt nicht böse, ja. Also gar nicht.
Nein.
Aber so entwickeln wir es dann einfach und vielleicht hat das bei uns einfach einen Impact.
Genau. Noch was auch dazu kommt, ist auch Menschen, die Tätigkeiten oder Karriere haben in Leistungssport oder Musik zum Beispiel, die werden von Anfang an getriggert, dass wenn du nicht der Beste bist, zählt es nicht. Zum Beispiel heute waren wir in Formel 1 Ausstellung. Das ist entweder, auf Englisch sagt man swim or sink Atmosphäre, dass du entweder du schaffst das und du schwimmst und du zeigst jedem, dass du der Beste bist, oder du kannst das nicht, dann bist du nichts. Dieses alles oder nichts denken.
Ja, ja, voll. Also immer wenn es um Leistung geht, und genau, rational wissen wir das natürlich, vielleicht auch, ja, dass wir denken, ja, okay, Erholung wäre jetzt doch gut, warum nehme ich sie mir nicht? Aber in der Situation, wenn der Modus aktiv ist, weil der ist ja nicht immer aktiv, ja. Aber vielleicht habe ich eine Prüfung vor mir oder, weiß nicht, eine berufliche Präsentation oder was auch immer. Oder es muss ja nicht immer im beruflichen Kontext sein, kann auch zu Hause sein. Na, eine gute Hausfrau, ja, da ist immer das Haus blitzeblank, da gibt's dreimal am Tag was Frisches zu essen, bla bla bla. Also Leistung in jeglicher Art und Weise. Ja, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich das habe?
Ja. Ich glaube, das Erste ist genau das Gleiche, was wir auch bei strafenden Eltern strafender Anteil oder Modus machen können. Reflektieren, Sachen hinterfragen und auch Sachen in Frage stellen im Sinne von, ist das etwas, was du auch von Menschen erwartest, die nahestehend zu dir sind, dass sie nur wertvoll sind, wenn sie Leistung bringen. Würdest du auch genauso streng sehen, wenn dein bester Freund jetzt zum Beispiel oder deine beste Freundin jetzt in einer Prüfung jetzt keinen Einser kriegt, würdest du zu denen sagen, du bist nicht liebenswert, weil du keinen Einser gekriegt hast? Stell dieselbe Fragen zu dir selber und da hast du schon deine Antwort Beispiel.
Voll. Genau, und gerade bei Zeit für sich nehmen geht es, glaube ich, auch darum, dass es ganz wichtig ist, für sich zu sagen, Moment einmal, so dieser Glaubenssatz, ich darf keine Pause machen, weil ich muss die ganzen Sachen jetzt noch fertig machen oder so, das zu erkennen und zu sagen, Moment, ich bin ja auch leistungsfähiger, wenn ich Pausen mache. Wenn es mir gut geht, bin ich leistungsfähiger. Ja. Das Gehirn braucht Pausen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Also diese Glaubenssätze, so wie du gesagt hast, hinterfragen einfach und schauen, ist das wirklich so? Oder muss das auch wirklich so sein, ja?
Ja, und auch dieser Vorurteil, dass das alle haben, egal ob das um selbstständige Menschen geht oder auch im Berufsleben, dieses Work smart and not hard, wird nicht genug Menschen beigebracht, dass man immer zeigen muss, ich arbeite sehr hart, ich bin so fertig von meiner Arbeit, dann wird das gelobt, du hast so ein gutes Work Ethic, weil du immer fertig bist von deiner Arbeit. Aber Menschen, die eigentlich smart sind, sind auch Menschen, die auch Zeit für sich nehmen und sind auch produktiver, wie du sagst. Und Menschen, die auch Pausen machen und Nein sagen und sagen, heute habe ich schon 8 Stunden gearbeitet, die zwei E-Mails, die ich nicht geantwortet habe, kann ich auch in der Früh machen. Vielleicht mache ich das besser, wenn ich in der Früh die zwei E-Mails zurückschreibe, nicht jetzt. Und dieses Denken, ja, müssen wir noch lernen.
Was ich da so gern sage, ist rein in die Graustufen. Also das ist ja bei Leistungsmenschen ist es oft, oder in diesem leistungsfordernden Modus ist es oft so, dass es ganz oder gar nicht gibt, schwarz oder weiß. Mhm. Und rein in die Graustufen würde bedeuten, okay, ich kann heute einen Teil der Arbeit machen oder ich putze halt heute nur das Badezimmer oder ja, mei, wenn Leute daheim leben, dann ist halt mal die Küche dreckig oder... Also rein in die Graustufen, das relativieren und sich auch erlauben, nicht nur in zwei Kategorien zu leben. Also ja oder nein, ganz oder gar nicht. Das ist, glaube ich, wichtig.
Genau.
Und da bleibt jetzt noch der dritte Modus, in dem wir drinnen sind. Und auch hierzu habe ich interessanterweise ein schönes Feedback von Instagram bekommen. Und das war zum Beispiel, die Nina schreibt, um meinem Arbeitgeber und meinem Sohn, sie ist alleinerziehend, gerecht zu werden. Mhm. Oder Self-Care, ich will keinen stören, wenn ich daheim Self-Care mache, weil vielleicht ja bin ich da anderen Leuten im Weg, wächst sie auf, wie auch immer, und deshalb mache ich es nicht. Das ist auch ein Modus, oder?
Genau, das erklärt auch der Satz. Jetzt ist perfekt, weil... Genau um das geht es, in emotional fordernder Modus oder Anteil in uns, wo wir viel Verantwortung für andere Menschen nehmen, wir kümmern um sich um anderen, unsere Bedürfnisse werden vernachlässigt, mehr oder weniger. Und der Hauptsatz mehr oder weniger ist, wenn allen gut geht, geht es mir auch gut.
Oh, das ist ja egoistisch, ja, wenn ich mir jetzt Zeit für mich nehme. Ich habe ja, was weiß ich, Kinder oder jemanden zu versorgen oder sonst was, dann ist das egoistisch, das geht ja gar nicht.
Genau, und also da ist auch schwer, Nein zu sagen, wenn wir oder abgrenzen, ist auch sehr schwer, wenn man in diesen Modus drinnen ist.
Das sind auch diese typischen People-Pleaser, oder?
Genau.
Ja, so was für andere tun, damit es anderen gut geht, damit ja keiner auf mich beleidigt ist, damit ich allen Anforderungen gerecht werde. Da gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die wir erst unlängst veröffentlicht haben. Ich gebe sie dir in die Shownotes runden. Das war zum Thema People-Pleasing. Genau. Da gibt es auch so typische Gedankenmuster, oder, bei diesem Typen. Das ist, deine Gefühle könnten andere belasten, du musst dich um andere kümmern, du trägst die Verantwortung, dass es deiner Familie gut geht, du kannst deine Kinder nicht im Stich lassen, dein Mann arbeitet zu hart oder deine Partnerin arbeitet zu hart, du musst sie versorgen oder für sie da sein. Genau, sind so typische Sachen, aber vor allem einfach dieses sich um andere kümmern und zu denken, dass es auch egoistisch ist, ja, und dass man andere belastet damit vielleicht, ja.
Genau, vor allem glaube ich, im Familienleben kommt das oft auch vor, auch wieder durch Sozialisierung, dass du keine gute Mutter bist oder Vater bist, wenn du Zeit für dich nimmst und sagst auch, dass du Unterstützung von deinem Partner nimmst oder von deinen Eltern oder Großeltern und auch Arbeitsleben, Berufsleben, wenn du zu deiner Kollegin dann sagst,
dann lasse ich andere im Stich.
Genau, ich kann das für mich selber sagen, es fällt mir extrem schwer, zum Beispiel mich krank zu melden, weil ich das Gefühl habe, dass ich meine Kolleginnen im Stich lasse. Und sehr oft ist das der Fall, dass ich dass ich in die Schule bin und arbeite, krank arbeite, belaste ich eher die Kolleginnen, dass ich alle in Gefahr stelle, zum Beispiel. Es könnte sehr oft eigentlich kontraproduktiv sein. In diesem Modus zu sein, ja.
Und das ist auch spannend, weil jetzt hast du da gibt es so ein bisschen eine Verschwimmung auch mit dem leistungsfordernden Anteil, vielleicht, wenn man jetzt zuhört, aber das ist das Wichtige, wenn das der leistungsfordernde Modus ist, dann sagst du, ich muss in die Schule gehen, weil ich muss da arbeiten und wir müssen das machen, aus Leistung heraus. Und dieser emotional fordernde Modus, der wird eher sagen, ach, ich lasse andere im Stich, ich muss mich um andere kümmern, ich muss die unterstützen. Das ist so dieser Unterschied zwischen zwei Teilen. Ja? Genau. Und sehr häufig switchen wir oft von diesem emotional fordernden Modus, sagen wir, den haben wir, ja, und sagen, boah, ich kann jetzt nicht ausgehen, weil dann lasse ich meine Kinder im Stich und was weiß ich. Und dann werde ich überredet, ja, und ich gehe dann wirklich aus. Dann kann es sein, dass plötzlich der strafende Modus daherkommt und sagt, ja, jetzt hast du deine Kinder im Stich gelassen, die brauchen dich, du bist eine schlechte Mutter, so, oder schlechter Vater. Und dann sitze ich, bin weggegangen vielleicht, tu was für mich oder bin im Fitnesscenter oder in der Sauna oder sonst was. Und habe aber ein schlechtes Gewissen und wehrt mich selbst ab und sagt, dass ich schlecht oder dumm bin, weil ich jetzt was für mich tue. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch ganz spannend, einfach zu bedenken, dass diese Modi auch switchen können, dass man von einem in den nächsten hupfen kann.
Genau, das ist auch sehr wichtig, weil es ist nicht so, dass jeder hat einen Anteil oder einer von diesen Modi sehr präsent, sondern es kann sein, dass immer wieder, dass sie sich switchen oder dass auch, dass man in bei einem Aktivität oder wenn in einem Fall kann auch immer wieder, dass es zwischen emotional fördernder Modus zu strafender Modus zu leistungsorientierter Modus switchen, ja, genau.
Und weil du das gerade so erwähnt hast in der Schule, du sagst ja, ich muss, keine Ahnung, ich muss in die Schule gehen, weil sonst lasse ich andere im Stich und die armen Kollegen. Weil ich glaube, da hast du auch an dir gearbeitet, da nehme ich zumindest eine gute Veränderung wahr, was das betrifft. Wie machst du das jetzt? Weil den Modus hast, den haben wir ja verinnerlicht, der ist ja noch da, aber wie gehst du mit dem um, wenn diese Gedanken zum Beispiel kommen?
Rational nachdenken zum Beispiel, indem, dass man, wie du schon gesagt hast, eigentlich genauso wie bei Leistungsorientierten, wenn sie viel zu viel ausgeprägt sind, die Modus, sind eher kontraproduktiv und machen genau das Gegenteil von wofür wir in diesem Modus, wie wir uns agieren. Zum Beispiel in diesem emotional fordernden Modus, wo du viel Verantwortung für die anderen nimmst und People-Pleaser bist, ist man auch zum Beispiel, wenn ich in diesem Modus bin und versuche, die anderen vor mir zu stellen und mich in meinem Hintergrund zu stellen, bin ich auch sehr oft, mag ich das Gegenteil im Sinne von, wenn ich krank in die Schule gehe, kann ich meine Arbeit nicht richtig machen. Gleichzeitig, wie sagt man auf Deutsch, ich stecke meine Kolleginnen an, dadurch mache ich, dass die Kolleginnen, die nicht krank werden, vielleicht in 2 Tagen noch schlimmer haben, weil 3 Kolleginnen krank sind, statt nur eine Person, die zu Hause geblieben könnte.
Also du hinterfragst es.
Genau.
Ist es wirklich gescheit, wenn ich reingehe? Haben die wirklich einen Benefit davon?
Das habe ich auch gesehen, mehr oder weniger, Erfahrung halt. Und das macht auch vieles jetzt anders für mich oder und ich sehe auch meine Chefinnen, muss ich auch dazu sagen, sind auch ein super Beispiel, wo ich gesehen habe, dass die auch, wenn sie krank sind, sich krank melden und wieder reinkommen, wenn sie gesund sind und niemanden gefährden zum Beispiel. Das war für mich auch etwas Gutes zu sehen, dass auch mehr oder weniger gute Beispiele rundherum zu haben und schauen, dass Menschen sich, wenn die Menschen, die sich aufpassen, sind auch eigentlich sehr effektiver im Arbeitsleben, im Gegenteil zu Menschen, die immer anderen vorgehen lassen.
Also auch Gegenbeispiele suchen, also schauen, wie machen das andere, ja, voll.
Wie machst du das?
Ich habe vorher überlegt, aber ich glaube, dieser emotional fordernde Modus ist ein Modus, den kenne ich nicht so. Also das habe ich jetzt nicht so. Also ich würde mir zum Beispiel, also wenn ich wenn ich fertig bin oder wenn ich müde bin, ich würde nie, wenn ich krank bin, jetzt Klienten nehmen, weil für mich klar ist, ich tue weder mir was Gutes noch denen, weil selbst wenn ich mit Migräne in die Praxis gehe, dann stecke ich zwar keinen an, aber ich kann nicht für sie da sein. Also ich bin nicht hundertprozentig da.
Da ist dein leistungsfördernder Anteil sehr stark, gell? Dass du...
Ja, wobei nicht leistungsfordernd, weil ich... Es ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, einfach zu sagen, aus welcher Motivation heraus mache ich das.
Mhm, ja.
Und es ist einfach nicht fair, wenn Leute kommen und zahlen und ich hänge dann irgendwie da und sie bekommen die Leistung halt nicht. Ja. Also,
genau, leistungsorientiert. Aber da in dem Fall eigentlich eher...
Ein gesunder
positiv,
Anteil.
Positiv, gesunder also Anteil.
Genau. Also das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass... Diese Modi, die wir jetzt erwähnt haben, ne, der strafende, der emotional fordernde und der leistungsorientierte Modus, das sind grundsätzlich Modi, die uns nicht gut tun. Mhm. Ja, also das sind keine Modi, die gut sind. Die müssen wir grundsätzlich immer in Frage stellen und immer ablegen. Ja, egal welcher Modus das ist. Der Strafende sowieso, der hat in unserem Leben gar nichts verloren, weil ich muss nichts verdienen, egal welches Geschlecht, Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Körpergewicht, was auch immer ich habe, völlig irrelevant. Den müssen wir immer besiegen oder ablegen. Und bei dem leistungsfordernden Modus ist es, glaube ich, ganz wichtig zu hinterfragen, okay, was ist da jetzt die Motivation dahinter, warum mache ich das? Und der leistungsfordernde Modus ist nie gut. Wenn ich sage, okay, ich will Leistung bringen, dann ist das grundsätzlich nichts Schlechtes, ja, weil das treibt mich an, das macht mich, hilft mir besser zu werden und so weiter, wenn ich mich irgendwo verbessern möchte. Aber ein gesunder Zugang wäre auch zu sagen, zum Beispiel, hey, ich will Leistung bringen, aber wenn mein Körper Ruhe braucht, dann gebe ich meinem Körper Ruhepausen. Oder wenn ich merke, ich bin müde, dann nehme ich mir eine Pause. Also das wäre ein guter Zugang, ja. Und der emotional fordernde Anteil ist auch nie gut und muss immer auch hinterfragt werden, weil ich helfe anderen nicht, wenn ich alles für sie mache, mich aufopfer und mir geht's nicht gut, sondern da wird auch wieder der gesunde Anteil wird schon sowas sagen wie, hey, ich will für meine Kinder da sein, ich bin jeden Tag für sie da und ich habe es mir auch verdient, eine Auszeit zu haben. Ja, und wenn es mir gut geht, geht es meinen Kindern gut. Also so wird quasi der gesunde Anteil agieren.
Ich glaube, wir haben vergessen, eigentlich, wie auch der emotional fördernde Anteil geprägt wird oder woher das auch kommt.
Wie entsteht, oh, hopsili, ja?
Genau.
Magst du das erklären?
Ja, gut, ganz kurz, ganz wichtig, es ist ja oft der Fall, dass ein Elternanteil oder Bezugspersonen, wenn du in der Kindheit, wenn einer von denen unter psychische Erkrankungen leiden, wie zum Beispiel in den meisten Fällen ist das, wenn Eltern ein Elternteil von Depression leidet, übernehmen die Kinder diesen Modus, wo sie die Bedürfnisse von den Eltern in den Vordergrund stellen und versuchen irgendwie diesen Anteil, wo sie erwachsen spielen und auf die Eltern kümmern und aufpassen, so entwickelt sich dieses, was du sagst, People-Pleasing-Behavior.
Ja, auch wenn ich da gerade einhaken kann, weil nicht nur bei Depressionen oder so, sondern auch bei, ich denke jetzt vielleicht so ein, unter Anführungszeichen, so vielleicht narzisstische oder so
genau,
tyrannische Beziehungen,
sagen, genau.
Oder? Wenn oft, also früher war das vielleicht auch noch öfter, dass die Männer vielleicht gegenüber den Partnerinnen beziehungsweise den Frauen einfach auch sehr fordernd waren, sehr strafend waren, sehr abgewertet haben und Frauen eher sehr versucht haben, nur den Mann irgendwie zu befriedigen und dass er ruhig ist, dass er nicht schreit, dass man alles richtig macht. Und dann kann man als Kind, wenn man das beobachtet, ja, die Elterndynamik, dann hat man vielleicht auch das Gefühl, man muss jetzt für die Mama da sein, man muss der Mama ihre beste Freundin werden und mich um die Mama kümmern. Und da kann sich das auch entwickeln, ja.
Genau, das Gleiche auch mit, wo es sehr starke Eltern gibt oder einen Anteil von Eltern, wo entweder Eltern, die betrunkene Vater zum Beispiel, mhm, wo es besser ist, dass du leiser bist und dass du nicht sprichst und nichts sagst, so gehst du besser raus, als wenn du etwas sagst, wirst du bestraft oder wird das nicht so gut gesehen. Genau. Ja, so entwickelst du auch dieser Teil, wo du dich einfach zurückhältst und die anderen reden lässt und solche Sachen.
Dich anpasst.
Genau, die Anpassung. Mhm. Und so ungefähr, wo Kinder sehr schnell oder sehr früh in die Erwachsenenmodus gedrängt werden, wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, eher auf die Eltern aufpassen, kranke Eltern oder Parentifizierung heißt es, wo man Geschwister auf die Geschwister sehr früh aufpassen muss, weil die Eltern viel arbeiten oder wo auch manche Kinder sehr schnell auf die Großeltern aufpassen müssen, weil die Eltern gerade keine Zeit haben, wo auch viel Verantwortung viel zu früh an den Kindern gegeben wird, wo sie sehr schnell erwachsen werden müssen. Genau.
Ja, voll. Aber auch vielleicht das Lernen, wenn man es auch bei den Eltern sieht, also so typische, dieses typische andere umsorgen, sich um andere kümmern, das war ja früher auch, wenn man so an die Geschlechterrollen denkt, von früher, wo die Frauen zu Hause waren und die waren so die Kümmerer und die Sorger und der Mann war halt arbeiten und hat das Geld reingebracht. Diese klassischen Rollenbilder, das kann auch sein, wenn man das daheim sehr stark erlebt hat und dass die Mama da immer um den Papa herum gehätschelt ist und ihn da alles gemacht hat und so und das auch so mitbekommen hat, dann kann man das auch so gelernt haben und übernommen haben. Dieses, ich muss ja für die anderen sorgen, das ist so meine Rolle.
Genau.
Mhm. Genau. Ja, ich schaue jetzt gerade bei denen, ob da noch was gab auf Instagram. Jetzt habe ich natürlich das zugemacht, das Bild. Ja, aber ich glaube, das war's. Genau, niemanden stören. Das war eh das, was du gesagt hast, oder? Sich angepasst verhalten. Mhm. Ja, genau. Also das waren so Glaubenssätze im Zusammenhang. Und ich mache mal kurz einen Recap, glaube ich, mal zum Beginn. Wir sind ja eingestiegen, wo es darum geht, um das Thema ging, warum nehme ich mir so wenig Zeit für mich, für Dinge, die mir gut tun, die mich mit Energie versorgen? Und das führt halt oft dazu, dass es uns nicht gut geht, ja, wenn wir das tun. Nämlich, dass wir platt sind, dass wir schlecht schlafen, dass wir nicht gut gelaunt sind, dass wir Essanfälle haben am Abend, dass wir überessen. Das heißt, wirklich ungute Dinge, die uns einfach nicht gut tun. Und die Ursache, warum wir uns keine Zeit für uns nehmen, liegt sehr häufig in inneren Überzeugungen oder Glaubenssätzen, in Denkmustern. Und diese Denkmuster kann man in drei Modi einteilen. Entweder den strafenden Modus,
Leistungsmodus oder emotional fördernder Modus.
Genau. Und das sind Modi, die uns dazu antreiben, quasi uns selber zu kritisieren, immer mehr von uns zu fordern, für andere da zu sein. Und eigentlich, die unsere Bedürfnisse, nämlich nach Ruhe, nach was weiß ich, Zuneigung, nach Erholung, nach was weiß ich.
Etwas Lustiges zu machen für uns selber. Genau.
Die da im Wege stehen einfach. Und dann geht's uns nicht gut. Genau, für dich ganz wichtig, das zu erkennen, zu benennen und auch ganz bewusst in Frage zu stellen. Ja? Und du bist nicht ein Typ, der immer auf andere achtet. Du bist nicht der Typ, der immer nur gute Leistungen bringen muss. Und du bist nicht der Typ, der halt nicht gut genug ist.
Muss, ja.
Genau, sondern das ist ein Teil in dir, nämlich dieser entsprechende Modus. Und den kannst du ablegen.
Genau. Es geht auch um Strategien lernen, oder?
Ja, voll. Strategien lernen. Mhm. Ja. Voll schön. Dankeschön für das Gespräch. Ich glaube, wir sind am Ende der Folge, oder?
Genau.
Was würdest du sagen?
Ich glaube, wir haben alles drinnen, ja.
Ja, super. Wir hören uns bald wieder, weil es wird mehr von diesen Folgen geben, oder?
Ja. Sehr gut. Ich habe Spaß.
Ja, sehr gut. Ciao. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter cornelia_fichtel. Alle Links findest du in den Shownotes.